in diesem Moment war das so, laues Sommernächtchen, die Leute sind gerne auf der Straße und es war so ein total friedlicher Moment an dieser Straße. Es gingen Leute zu Fuß dort lang, es kamen Leute auf dem Fahrrad, auf dem doch sehr engen Radweg dort entlang, es kamen Leute mit E-Bikes auf der Straße lang, es kam ein Rollerfahrer vorbei, ein Taxi surrte im Elektroantrieb vorbei und einer der Hybridbusse hielt auf der anderen Seite und surrte im Elektrobetrieb vorbei und das war so ein Moment, wo ich dachte, hey, das ist doch so, wie die Zukunft irgendwie aussieht.
Moin bei Kieltopia, deinem Zukunftspodcast für Kiel. Wir sprechen mit NachhaltigkeitsakteurInnen aus der Stadt über ihre Vision für Kiel. Von Müllvermeidung über Multikulturalismus bis hin zu Klimaneutralität und Wirtschaftsfragen behandeln wir viele spannende Themen und stellen euch die KielerInnen vor, die unsere Stadt auf ihrem Gebiet voranbringen. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie ein nachhaltiges Kiel in der Zukunft aussieht.
Ja, herzlich willkommen bei Kieltopia. Hier sind wie immer Elske
und Nils.
Genau, und bevor wir heute mit dem Thema Mobilität starten, haben wir noch eine kleine Ankündigung für euch.
Genau, also unser Podcast, den haben wir, wie ihr wahrscheinlich wisst, als Studienprojekt angefangen. Und unser Master neigt sich so langsam dem Ende zu. Einige sind schon im Ausland. Du willst vielleicht ins Ausland, Elske. Genau, und deswegen ist einfach nicht ganz klar, wie lange wir noch so in Kiel sind und wie lange wir das so weitermachen können. Erstmal machen wir noch weiter, aber wir wollen schon mal ein bisschen für die Zukunft weiterplanen, dass das Projekt irgendwie weitergehen kann, auch falls wir nicht mehr da sind oder wegziehen. Und deswegen suchen wir eben neue Mitglieder.
Genau, also falls du dich angesprochen fühlst und Lust hast, dich im Rahmen von Kieltopia ja, für eine nachhaltige Entwicklung der Stadt Kiel einzusetzen und in der Förderung von visionärem Denken, dann melde dich unbedingt bei uns. Also wir suchen entweder Unterstützung wirklich beim Podcasting selbst, sei es als Moderatorin, beim Schneideprozess, in der Recherche, wo auch immer oder auch in journalistischen Tätigkeiten, ähnlich wie Dan das auch schon für uns gemacht hat. Du kannst dich aber auch mit einem ganz neuen Projekt bei uns zum Beispiel engagieren.
Genau, also wir hatten auch schon überlegt, so Workshops zum Beispiel anzubieten, darüber, wie man halt die Stadt besser entwickeln kann, wie die Zukunft aussehen kann, wenn sie nachhaltiger ist. Also solche Sachen, Events könnt ihr auch gerne bei uns umsetzen, solange es sich halt thematisch darum geht, wie eben die Gesellschaft in Zukunft gestaltet werden kann. Also wenn ihr da Lust drauf habt und irgendwelche Ideen habt, euch kreativ ein bisschen bei uns auftoben wollt, dann meldet euch gerne bei Instagram oder per Mail at moin@kieltopia.de und wir freuen uns, von euch zu hören.
Genau. Ja, und dann starten wir auch, würde ich sagen, direkt mit dem Interview, das du diese Woche geführt hast, mit Eike Bittner von der Stadt Kiel.
Genau, Eike ist vom Klimaschutzteam und Klimaschutzmanager für das Thema Mobilität, arbeitet auch beim Tiefbauamt, das sagt er gleich nochmal kurz. Ja, und darum geht es bei uns heute genau darum, wie die Mobilität in Zukunft in Kiel gestaltet werden kann. Also viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen, lieber Eike, bei Kieltopia. Möchtest du dich einmal vorstellen?
Ja, vielen Dank. Mein Name ist Eike Bittner. Ich bin Klimaschutzmanager für Mobilität bei der Landeshauptstadt Kiel. Ich arbeite im Tiefbauamt. Wir haben die Klimaschutzarbeit ein bisschen zweigeteilt, weil der Themenbereich Mobilität sehr viele Anteile hat, wo die Landeshauptstadt Kiel selber viele Stellschrauben in der Hand hat. Da haben wir uns damals entschieden, dass ein Klimaschutzmanager in das Tiefbauamt gehen soll, dort, wo eben über die Flächen der Stadt grundsätzlich viele Entscheidungen getroffen werden, um dort eben auch Klimaschutz noch viel näher anzuknüpfen.
Ja, und was sind, also ich kann mir darunter sehr, sehr wenig vorstellen, was so, wie konkret dein Alltag da aussieht. Was genau sind so deine Aufgaben, die du da hast?
Ja, als Klimaschutzmanager ist es immer so, dass man total vielfältigen Eindruck hat. Es gibt Projekte, die führst du selber durch, die sind dann sehr nah bei dir, da gehst du in ganz viele unterschiedliche Details mit rein, die führst du aus, besorgst Fördermittel und das ist dann so dein eigenes Kind sozusagen, worum du dich dann zu kümmern hast. Es gibt aber auch Kooperationsprojekte oder ähnliches, wo man dann eher beratend nochmal tätig wird, auch Kontext zu geben. Und es geht auch ganz prinzipiell darum, die Steuerung zu unterstützen, also auch inhaltliches Fundament mitzugeben. Was kann oder was ist für den Klimaschutz jetzt gerade die Relevanz, wo man ran muss, damit man eben tatsächlich diesen Kurs auch tatsächlich halten kann?
Ihr habt ja mit dem Klimaschutzteam den Plan entwickelt, 100% Klimaschutz. Kannst du dazu einmal ein bisschen einleitend was sagen, was der Plan genau ist, wie der zustande gekommen ist, so zu welchem Kontext? Weil das ja wahrscheinlich sehr, sehr zu einem großen Anteil deiner Arbeit beeinflusst, nehme ich an.
Genau, das ist ein Plan mit 700 Seiten, Masterplan 100% Klimaschutz nennt sich das Ganze. Das Ganze war ein Projekt, das bundesweit in 32 Kommunen durchgeführt worden ist, gefördert vom Bundesumweltministerium, in dem Klimaschutzpläne aufgestellt werden sollten, die ganz anders als normale integrierte Klimaschutzkonzepte einmal den ganz langfristigen Fokus mit betrachten. Damals hieß es, also schaut euch bitte mal das Jahr 2050 an, guckt mindestens auf eine CO2-Ersparnis von 95% und guckt darauf, wie ihr den Endenergieverbrauch so senken könnt, dass er bei 50% am Ende nur noch liegt. Und das war die Aufgabe, in der man 32 Kommunen loslaufen hat lassen, in dem auch das Bundesumweltministerium viel über kommunalen Klimaschutz auch nochmal lernen wollte. Wo sind so die Stellschrauben und die zeitlichen Engstellen, auf die man so besonders achten muss? Ja, und dann haben wir also angefangen in einem Beteiligungsprozess mit über 16 Workshops und vielen, vielen Einzelgesprächen mit insgesamt über 1000 Beteiligten in den Workshops diesen Klimaschutzplan aufzustellen und zu gucken, wie erreichen wir diese Ziele? Wie ist das so möglich, diese Zielerreichung so zu gestalten, dass sie immer im Pfad ist dessen, wo die Akteure auch sagen können, ja, wenn wir uns anstrengen, dann erreichen wir das, aber es ist nicht unmöglich, das Ganze zu machen. Gleichzeitig haben wir aber noch einen zweiten Plan erstellt, das ist der Masterplan Mobilität. Zweimal Masterplan, das war durchaus eine Herausforderung im Erstellungsprozess. Da geht es eben darum, wie kann die Region sich für die Mobilität so aufstellen, dass sie 2035 deutlich klimafreundlicher wird und dort schon auch ein Zwischenziel im Klimaschutz erreichen kann.
Das ist ja auf jeden Fall schon mal deutlich früher als 2050. Das ist ja sehr gut und ein bisschen ambitionierter.
Das ist deutlich früher. Es geht gar nicht darum, dass es ambitionierter sind. Also beide Pläne sind miteinander verwoben. Das heißt, der Masterplan Mobilität sagt nicht grundsätzlich etwas anderes als der Masterplan Klimaschutz. Sie haben eben nur diese zwei unterschiedlichen Zeitfaktoren. So, jetzt sind wir aber in der Klimaschutzarbeit deutlich auch nochmal weiter. Das heißt, die Forderung von Fridays for Future hat auch jeder gehört, sozusagen. 2050 ist zu spät. Die Frage, die heute sozusagen die alles bestimmende Frage ist, wann können wir das noch früher schaffen als mit 2050, in diesen Pfad zu geraten, ohne diese Schwelle zu übertreten, dass man sich selber in die Tasche lügt und sagt, ja, wir schreiben das jetzt überall drauf, aber wir wissen selbst, dass es nicht klappt am Ende.
Ja, ja, spannend. Also in diesem Klimaschutzplan, der ist ja sehr, sehr allumfassend und betrachtet sehr, sehr verschiedene Bereiche. Wie viel Potenzial hat denn die Mobilität konkret oder wie groß ist der Anteil der Mobilität im Gegensatz zu den anderen Sektoren bei den Einsparungen bis 2050?
Also die Mobilität hat einen Anteil, der zwischen 25% und 30% liegt. Grundsätzlich ist es aber so, dass ich gar nicht immer nur über die Mobilität reden möchte, weil eigentlich die spannendste Erkenntnis für mich aus dem Masterplan 100% Klimaschutz war, dass der Kern dessen, was Energieverbrauch ist, was CO2-Erzeugung in der Stadt ist, das Leben der Menschen hier ist. Also es ist nicht ein bestimmter Industriebetrieb, der das alles macht und auf den man eh wenig Einfluss nehmen kann. Und wir können uns alle zurücklehnen. Wenn der jetzt mal irgendwie ein bisschen besser wird, sind wir schon alle im safen Bereich. Sondern es ist tatsächlich, wie wir leben, arbeiten und uns in der Stadt bewegen. Das heißt, wenn man diese Faktoren Mobilität und Wohnen zusammenzieht, dann ist man bei 2/3 alles Energieverbrauchs in dieser Stadt. Das heißt also, jede Kielerin und jeder Kieler ist tatsächlich aufgefordert, hier auch selber aktiv zu werden und hat einen Einfluss darauf, was das CO2-Geschehen in der Stadt ausmacht.
Ja, aber das kann man ja auch stadtplanerisch steuern wahrscheinlich. Ich meine, das ist ja dann eure Aufgabe wahrscheinlich durch den Plan, dass ihr schaut, okay, welche Maßnahmen können wir schaffen, dass es vielleicht den KielerInnen auch erleichtert wird?
Ja, das ist die große Herausforderung für die Klimaschutzarbeit. Grundsätzlich ist es so, es gibt ja verschiedene Ebenen generell. Also die Bundesregierung kann unheimlich viel Verordnungen erlassen, Gesetze und Fördermittel. Das können wir auf der kommunalen Ebene nicht. Wir haben das große Gros, wir sind näher an den Leuten dran. Das heißt, wir können tatsächlich in der Überzeugung wesentlich mehr versuchen zu erreichen und auch in den reellen Faktoren vor Ort. Also wenn man sich die Stadt anguckt und die als lebendiges Wesen begreift sozusagen, ständig wird irgendwo mal umgebaut, dann ist es eben die Kommune vor Ort, die Lebensrealität tatsächlich verändert in dem baulichen Sinne. Und da sind wir dann ganz stark wieder bei dem, was die Mobilität hier ausmacht, dass eben das ein Bereich ist, der erreicht jeden. Also jeder kann vor die Tür gehen, wer Kielerin und Kieler ist, und sagen, da ist die Stadt ja zuständig. Und genau das macht sozusagen das Allumfassende dieser Aufgabe, dieser Möglichkeiten aus, hier tatsächlich Einfluss zu nehmen, aber du kannst die Leute eh nicht zwingen, sondern wir müssen die überzeugenden Lösungen auf die Straße bringen, die Spaß machen, so zu nutzen und die dann auch Vorteile haben für die Menschen.
Ja. Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr komplex, so wie du das beschreibst. Wenn dann euer Masterplan Mobilität quasi am Ende angekommen ist, in 2035, wie sieht denn dann die Mobilität aus? Was ist so die Vision, die du hast oder die ihr als Klimaschutzteam habt?
Ja, die Vision, ich habe einen Moment gehabt, der liegt jetzt auch schon 3 Jahre zurück. Das war nach einem Ortsbeiratstermin, gut 22 Uhr abends in der Stadt, an der Heutenauer Straße. Ich stehe an der Bushaltestelle, will zum Bahnhof, um nach Hause zu fahren. Und in diesem Moment war das so, laues Sommernächtchen, die Leute sind gerne auf der Straße und es war so ein total friedlicher Moment an dieser Straße. Es gingen Leute zu Fuß dort lang, es kamen Leute auf dem Fahrrad, auf dem doch sehr engen Radweg dort entlang, es kamen Leute mit E-Bikes auf der Straße lang, es kam ein Rollerfahrer, damals gab es noch nicht die E-Scooter, das war also das Moped sozusagen mit Elektroantrieb vorbei, ein Taxi surrte mit Elektroantrieb vorbei und einer der Hybridbusse hielt auf der anderen Seite und surrte mit Elektrobetrieb vorbei und das war so ein Moment, wo ich dachte, hey, das ist doch so, wie die Zukunft irgendwie aussieht. Das ist total unterschiedliche Mobilitätsformen, die vorbeikommen, alles in einem entspannten Modus miteinander, so dass man sich nicht gegenseitig anzieht. Das ist nun mal die Möglichkeit der Nacht sozusagen, dass alle ein bisschen entspannter sein können. Aber eben halt auch, es war leise, es war klimafreundlich und jeder hat so seins gehabt, wie er damit klarkam. Und so ein bisschen war das für mich so ein Blick, wie ich mir das in der Zukunft grundsätzlich auch vorstelle. Eine sehr vielfältige Mobilität, die auf ganz unterschiedlichen Modi funktioniert, die aber grundsätzlich sehr leise und klimafreundlich vonstatten geht.
Das klingt sehr, sehr schön und entspannt, wie du das da gerade beschreibst.
Ja, und Sommer ist natürlich etwas, da freut man sich in Kiel immer drauf.
Ja, das auch. Ich finde, da fällt jetzt direkt auf, dass ja das Auto mit Verbrennermotor gerade in dieser Vision fehlt. Welche Rolle kann das noch spielen? Soll das überhaupt noch eine Rolle spielen?
Es wird zweifellos eine Rolle spielen. Also ja. wir gehen davon aus, dass wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, ungefähr 40% weniger Autoverkehr erreichen können für Kiel. Und das ist schon eine Menge und wird eine Menge Platz wiedergeben. Also wenn man jetzt an die Anfangszeit der Corona-Zeit zurückdenkt, man war im Lockdown und viele Firmen haben auch wirklich zugemacht. Da muss man sich ja jetzt nochmal speziell dran erinnern, wie so der Lockdown in der ersten Zeit tatsächlich gewesen ist. Man war wirklich zu Hause. Ja. Und die Unternehmen waren auch wirklich zu. Da hatten wir Verkehrszustände, da war dann tatsächlich von der Verkehrsmenge diese 40% weniger auf der Straße. Und da konnte man schon ganz gut sehen, wie viel Raum das auf der Straße auch wieder zurückgegeben hat, 40% weniger Autoverkehr zu haben. Und ich glaube, ja, beim Automobil, das ist viel diskutiert in Deutschland sozusagen. Die Frage des autonomen Fahrens ist für mich halt auch eine Frage, wie wollen wir eigentlich zukünftig in der Stadt leben? Das Auto hat sich immer sehr viel Raum genommen in der Stadt und hat eine sehr hohe Priorität auf den Straßen eingeräumt bekommen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie sich das mit autonomem Fahren entwickelt. Wenn ein Auto grundsätzlich so programmiert ist, dass es immer und verlässlich stoppt, wenn ein Fußgänger auf die Straße tritt, dann wird es das auch oft machen müssen in Zukunft. Es sei denn, man will das einfordern, dass Autos eine so hohe Priorität haben, dass wir überall Gitter bauen und die Straßen absperren, dass die bösen Fußgängerinnen und Fußgänger nicht ständig vor irgendwelche Autos laufen und die zum Halten bringen. Wenn man also in einer solchen zukünftigen Stadt leben möchte, wo überall Gitter sind, ja, dann kann das Auto in seiner Geschwindigkeit in der Zukunft auch weiterhin durch die Stadt fahren. Wenn man das nicht möchte, dann wird es, glaube ich, zwangsläufig dazu kommen, dass Autoverkehr auf einer wesentlich geringeren Geschwindigkeit in Zukunft stattfindet, dass durch den Elektromotor und das ausbleibende Schalten und die ganzen Emissionen daran es auch nicht mehr im Fokus stehen muss, ob der Autoverkehr an erster Linie an einer Kreuzung durchfahren kann, in einer grünen Welle oder direkt, sondern dass es auch legitim ist, ein Auto auch mal anzuhalten und dann wieder loszufahren. Energie hat man wieder zurückgewonnen. Und so die Rolle, die ein Auto haben wird, in Zukunft eine ganz andere sein wird, als wir sie das heute sehen, wo es doch eine sehr dominante, maskulin dominierende Rolle hat, andere Leute auch einzuschüchtern. Man sieht das ja auch an der Gestaltung der Autos. Da geht es eben auch darum, auszudrücken, steh mir lieber nicht im Weg.
Ja, wenn du das jetzt so beschreibst, gibt es konkrete Überlegungen, zum Beispiel die Innenstadt autofrei zu machen? Oder bei der Kiellinie gibt es ja eben diese beiden Planungswege, wo ja noch beide einkalkuliert werden, glaube ich. Also wo es für beide Optionen eine Möglichkeit gibt, mit Autos und ohne Autos. Aber gibt es da bestimmte Räume in Kiel, die wirklich komplett autofrei werden sollen?
Ja, das ist immer eine Frage der Definition. Wir haben die Maßnahme der autofreien Innenstadt, steht in dem Masterplan 100% Klimaschutz und soll so auch durchgeführt werden. Das heißt aber in dem Sinne nicht, dass alle Straßen innerhalb des Westrings oder so autofrei werden. Das ist momentan nicht die Definition. Die Definition ist eben, dass wir die Zufahrt zu den Parkhäusern, die wir haben, grundsätzlich auch ermöglichen, dass wir aber Räume schaffen in den Bereichen, wo das nicht notwendig ist, um diese Parkhäuser zu erreichen. Und insofern gibt es Planungsmaßnahmen zur Neugestaltung der Holstenstraße und dann gleichzeitig auch der Andreas-Geig-Straße und dem Platz, dem Holstenplatz, der da ist, ist jetzt schon die Durchfahrt in Richtung Bahnhof gesperrt worden. Und in Zukunft wäre das auch die Vorstellung, die man hat, dass es auch in anderer Richtung in diese Verkehrsregelung geht, dass also Rad und Bus und Fuß dort Priorität haben, aber nicht der Autoverkehr. Man hat es gesehen am Holstenfleet. Dort ist der Autoverkehr rausgegangen, weil es nicht unbedingt notwendig ist. Und wir werden das auch noch in weiteren Bereichen sehen. Aber es wird nicht von einem Tag auf den nächsten geschehen.
Ja, bei der Kiellinie, das ist ja ein sehr polarisierendes Thema, also so nehme ich das zumindest wahr. Warum nimmt die Stadt, also oder warum gibt es bei dieser Bewerbung beide Richtungen? Das ist, also so wie ich das verstanden habe, ist ja ein Wettbewerb ausgeschrieben oder der wird noch ausgeschrieben, ich bin mir nicht ganz sicher. Und es sollen sowohl Pläne für eine autofreie Kiellinie als auch für eine Kiellinie mit Autos gemacht werden. Warum werden da noch beide Optionen offen gehalten und nicht direkt gesagt, wenn es eben das Ziel ist, dass Fußgänger und Fahrräder mehr Raum bekommen sollen, dass es die sowieso autofrei werden soll?
Naja, weil wir eine Demokratie haben. Ja. Rein prinzipiell. Das heißt, die Lösungen, die wir vorschlagen, die müssen auch in der Lage sein, Leute zu überzeugen. Und so sollten wir auch selbstverständlich antreten und sagen, wir sind dem nicht verschlossen, das einmal mit zu untersuchen. Wir glauben aber ganz fest daran, dass sich die Qualität, die wir hinterher erreichen können, in der anderen Variante noch mal besser darstellt. Und so muss es dann hinterher eben Teil eines demokratischen Prozesses sein, genau dort für die richtigen Lösungen da zu sein. Aber eine Verwaltung, die so handeln würde, dass sie, wenn Sorgen und Ängste da sind, eben sich komplett verschlossen zeigt, ist, glaube ich, nicht lange in der Konstellation weiter am Werke.
Ja, also das ist jetzt tatsächlich eine reine Interessensfrage. Also sind da die Ängste und Sorgen tatsächlich so groß oder wird das irgendwie durch die Medien auch größer gemacht? Weil vielleicht liegt daran, mit welchen Leuten ich so interagiere, aber ich kann es mir irgendwie kaum vorstellen, dass es Leute gibt, die sagen, oh, ich will da ständig mit dem Auto entlangfahren, weil das ist ja, ich stelle mir das Trauma vor, wenn da keine Autos fahren und man da ganz viel Platz hat zum Spazierengehen und so.
Ich stelle mir das auch traumhaft vor, aber genauso ist es für viele Leute, die da mit dem Auto langfahren, ein Highlight. Und das darf man ja auch nicht unterschätzen, dass es so ist. Aber die Aussage, die man eben tragen möchte, ist ja, das ist kein Raum, der dir verloren geht damit, sondern du kannst aussteigen, du kannst diese Qualität, die ja dann dahin kommt, in ganz anderer Form genießen. Also es gibt ja auch den Touristenbus, den wir haben. Und ist doch die eine Frage, also entweder ich kann da langfahren und ich kann aus dem Fenster rausgucken und die Alternative ist aber, ich bleibe dort stehen, habe da eine Haltestelle, die Leute steigen aus, laufen weiter, ist ja ein Hop-on, Hop-off. Und am anderen Ende der Kiellinie steigen sie wieder ein und fahren wieder weiter durch die Stadt. Das ist die Frage, welches Erlebnis möchte ich denn tatsächlich präsentieren damit? Und nur aus dem Fenster zu gucken, kann ich machen. Das ist ein Highlight sozusagen. Aber ich kann es natürlich auch erlebbarer machen, indem ich eben auf Tuchfühlung gehe.
Was für andere Mobilitätsformen kommen noch in Frage oder sind für die Zukunft geplant? Also zum Beispiel so soll der ÖPNV noch unterstützt werden durch zum Beispiel kostenlose Angebote? Und wie sieht es aus mit einer Tram zum Beispiel? Da gibt es ja, glaube ich, auch Pläne.
Genau, also im Moment läuft die Untersuchung für ein hochwertiges öffentliches Nahverkehrsmittel in Kiel. Das kann sowohl eine Stadtbahn sein, als auch ein Bus Rapid Transport, wobei es auch in der Voruntersuchung durchaus auch schon Untersuchungen gibt, die sagt, eine Stadtbahn hätte wahrscheinlich noch ein höheres Nutzungspotenzial. Das heißt nicht, dass ich das mit der BRT nicht erreichen kann. Ich muss aber nochmal deutlich mehr Fahrzeuge auf deutlich mehr Linienwege durch die Stadt schicken, brauche also ein ganz anders gestricktes Netz. Wenn ich die Ziele, die wir in dem Masterplan 100% Klimaschutz und Masterplan Mobilität festgelegt habe, erreichen möchte. Wenn ich mir dessen bewusst bin, kann ich mich auch für ein BRT entscheiden. Aber da wird wahrscheinlich auch für die Straßenbahn eine Nase vorne sein, was das angeht. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil eben, wenn man sich mit vielen auch unterhält, also für mich ist das immer so ein Gradmesser, wenn ich die eigene Kolleginnenschaft betrachte und wie, wie fest ist da eigentlich verwurzelt, den ÖPNV zu nutzen. Und wir kümmern uns auch viel um betriebliche Mobilität. Und da sind wir eine große Einrichtung mit 5000 Mitarbeiterinnen. Und die fahren ständig auch durch die Stadt. Aber es gibt unheimlich wenige, die zum Beispiel den Bus nutzen dafür. Und das wird unterschiedliche Gründe haben. Das eine ist, dass den Bus irgendwie ein bisschen anlastet, dass es die Mobilitätsform ist derjenigen, die da irgendwie zwangsdrin verhaftet sind. Das könnte man eben mit besseren Fahrzeugen besser aufstellen, dass es eben breiter und gesellschaftlich akzeptierter aufgestellt ist und gerne da drin gefahren wird. Ich glaube, auch die Elektrobusse sind ein großes Thema für. Das andere ist, dass Leute, die nicht regelmäßig dieses Verkehrsmittel nutzen, beim Bus nur ganz schwer nachvollziehen können, wo denn diese Linien alle lang gehen und in welchem Takt diese Linien fahren. Ich wollte irgendwann mal vom Rathaus mit dem Bus zur Universität fahren. Ich habe, glaube ich, 3 Busse verpasst, weil ich zu der einen Bushaltestelle gegangen bin. Da war gerade der Bus abgefahren, den ich nehmen wollte. Habe dann an der Bushaltestelle verweilt, bis ich festgestellt habe, der nächste Bus zur Universität wäre genau in die andere Fahrtrichtung gefahren. Das heißt, es ist nicht dieselbe Haltestelle, an der man stehen muss, sondern man fährt jetzt auf einmal in Richtung Bahnhof und wäre dann schneller an der Universität gewesen. Das kriegt niemand hin, in so kurzer Zeit sich zu überlegen. Und in dieser Konfusion habe ich dann auch schon wieder den nächsten Bus verpasst. So, aber das ist so ein Ausdruck dafür. Es ist ganz unheimlich schwer, von dem Kieler Busnetz so eine geografische Karte in seinem Kopf aufzubauen. Und ich bin in der Hinsicht sozusagen bei den Profis. Also alle anderen, die das gefühlsmäßig machen, haben diese Probleme noch 3-mal mehr, sich tatsächlich zu orientieren. Was ist die richtige Linie für mich? Wie oft bringt die mich irgendwo hin? Und wo fährt sie unterwegs lang? Und das ist so ein Effekt, wenn man Schienen hat und so ein bisschen die Stadt kennt und weiß, wo überall Schienen sind, dann kann man sich ganz schnell ungefähr vorstellen, wo dieses Verkehrsmittel langfahren wird. Und dann weiß man auch, okay, wenn ich auf dem Weg in die Wieg bin, ja, dann fahre ich ja die Heutenauer Straße lang, dann kann ich auch nochmal aussteigen und unterwegs noch was einkaufen gehen, zum Beispiel. Und das sind so Zusammenhänge, die bilden sich im Busnetz nicht so ab, weil es nicht auf der Straße steht, welche Linie da langfährt. Das steht immer nur an den Haltestellen und da sehr dezent dabei.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ging mir auch so, als ich einmal angefangen habe, Bus zu fahren hier.
Ja, und die zweite Frage war um die Tarife, ne?
Genau, ja.
So, da muss ich sagen, für mich als Klimaschutzmanager bin ich an der Stelle eigentlich raus. Das Handlungszepf da ist definitiv bei der Politik, weil es da immer um Geld geht. Daran. Das heißt, jede tarifliche Maßnahme muss ausgeglichen werden aus dem kommunalen Haushalt. Die Leute wollen bezahlt werden und die sollen bezahlt werden. Die Fahrzeuge kosten Geld. Und das zu attraktivieren, das ist eben eine große Aufgabe für die Politik und es ist keine einfache Aufgabe bei den Summen, die man da bewegen muss. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Punkt, der unheimlich mit der Attraktivität des Verkehrsmittels verknüpft ist. Es ist aber manchmal auch überschätzt, was der Preis dann tatsächlich an der Entscheidung ausmacht. So, es gibt viele Studien, die sagen, diese Qualität herzustellen, ist viel, viel wesentlicher für die Nutzung eines Verkehrsmittels als dann der tatsächliche Preis.
Ja.
So, nicht, darf natürlich trotzdem nicht so hoch sein, keine Frage.
Ja. Ja, das ist dann, also bei dem Preis geht es dann wahrscheinlich eher um Gerechtigkeitsfragen als um Nutzungsfragen.
Wahrscheinlich. Genau.
Das passt jetzt ganz gut zur nächsten Frage eigentlich. Also mich würde mal interessieren, was denn genau passieren muss, dass diese Vision umgesetzt wird und wie viel ihr da eigentlich machen könnt. Wenn du jetzt gerade sagst, dass zum Beispiel die Preisfrage ist eben eine Politikfrage. Also könnt ihr einfach Maßnahmen beschließen? Oder wie läuft dort der Entscheidungsprozess ab, auch so zwischen Verwaltung und Politik und so?
Wer ist ihr? Wenn man von der Stadt redet, gehört die Politik maßgebend dazu. So, Entscheidungen trifft aber Politik. Und das ist ja auch definitiv richtig, glaube ich, in einer Demokratie. dass das die Orte sind, an denen Entscheidung getroffen wird. Und so, damit das alles umgesetzt wird, bedingt das einfach unheimlich vielen Einzelentscheidungen. Also an jedem einzelnen Punkt gibt es wieder Entscheidungslinien, wo dann Dinge in die richtige Richtung gelenkt werden muss. Das fängt an damit, dass in einem kommunalen Haushalt irgendwo aufgeteilt werden muss in verschiedene Bereiche, wo dann entschieden werden muss, was wird angegangen. Das ist aber auch der Maßnahmenbeschluss, wo wir ja darstellen, wie soll die Straße in Zukunft aufgeteilt werden, gehen an bestimmten Stellen noch mal ein paar Zentimeter mehr auf Radwegen, verliert irgendeine Fläche an der Stelle, die dann nicht mehr dargestellt werden kann, und ist das in der Summe für alle, die da dran wohnen an dieser Straße oder ihr Geschäft betreiben, eine hinlänglich ausreichende Lösung. Das sind total viele Einzelentscheidungen, die total miteinander verwoben sind, wo man auch nicht sagen kann, wenn jetzt die eine Entscheidung nicht in der Richtung getroffen ist, wie man sich das selber vorstellt, ist jetzt alles im Dutt. Nein, das ist es dann auch nicht. Aber wo man natürlich in der Summe hinterher bei ausreichend viel Kontext wieder bleiben muss. Und insofern muss man da gut im Dialog stehen miteinander.
Aber also, wie läuft das denn genau ab? Also ist das so, dass du jetzt zum Beispiel mit deinem Mobilitätsteam überlegst, okay, eine sinnvolle Maßnahme wäre jetzt hier, den Radweg breiter zu machen oder den besser zu schützen vor der Straße, dass man mit den Autos nicht so stark in die Quere kommt. Und dann unterbreitet ihr der Politik einen Vorschlag und die setzen das dann um im Idealfall? Oder ist das jetzt viel zu vereinfacht?
Also es läuft ja nicht so auf Einzelpersonen so damit. Also da, wo ich mich drin beteilige, ist eben in diesen Diskussionen, wo müssen wir eigentlich hinkommen? Und dann gibt es wieder einzelne Planungsabteilungen, die sich in die einzelnen Maßnahmen begeben, die dann im Prinzip wieder genau an dieser Stelle stehen, solche Vorschläge zu machen. Und das ist natürlich ein bisschen unfair, insofern der Klimaschutzmanager oder irgendwer sagt, wir müssen das machen, aber einprügeln tun sie jetzt auf mich, sozusagen, wenn dann der die Planerin das entsprechend vorstellen muss in der Richtung. Und also das wird ja getragen in Ortsbeiräte, das wird getragen in den Bauausschuss. Das wird dann zum Teil auch in der Ratsversammlung auch nochmal beschlossen. Es wird viel ja auch diskutiert. Also die Zeitung berichtet über solche Maßnahmen. Es werden Briefe geschrieben hin und her. Und so muss man eben tatsächlich gucken, wie kriegt man den Gesamtfokus da drin. Und ich glaube, da ist Kiel mit sehr gut aufgestellt in Deutschland, dass man eben begriffen hat, was ist insgesamt notwendig, tatsächlich zu erreichen und dann eben diese Maßnahmen aufzunehmen und in diesen Diskurs tatsächlich auch einzutreten.
Okay, ja. Ja, ich konnte mir das irgendwie alles so sehr, sehr schwer vorstellen, wie das genau abläuft. Und bei der Vorbereitung habe mir auch diesen Klimaschutzplan und den Mobilitätsplan ein bisschen angeschaut und ich fand, das klang halt irgendwie alles super. Und dann habe ich mich gefragt, wie es denn trotzdem sein kann, dass zum Beispiel so eine Südspange geplant werden soll und wie das irgendwie zusammenpasst, weil das passt ja definitiv nicht zu euren Zielen eigentlich. Und da habe ich mich gefragt, okay, wer entscheidet das eigentlich zum Beispiel?
Ja, ob die Südspange gebaut wird, entscheidet zum Beispiel der Deutsche Bundestag. Ja. Dann mit dem sogenannten Bundesverkehrswegeplan. Und das ist eben etwas, wo ich auch das Gefühl habe, dass es beim Bund noch nicht so einen klaren Kompass gibt, wie das in Kiel der Fall ist, dass man wirklich mit einer Stimme spricht in diesen Themen. So, wir wissen, was wir erreichen wollen. Wir wollen also ungefähr 120% mehr Fahrgäste im ÖPNV haben. Wir wollen mindestens 70% mehr Wege haben, die auf dem Fahrrad zurückgelegt werden. Und wir müssen dafür was tun. Und das wissen wir. Und dementsprechend werden viele Entscheidungen in Kiel aufs Gleis gesetzt. Und beim Bund und zum Teil auch beim Land habe ich dann das Gefühl, es werden zwar Klimaschutzpläne aufgestellt, dass Radverkehrsanteile und ÖPNV-Anteile wachsen sollen, aber das ist nicht so, deutlich hinterlegt mit dem Abkehr von dem, wie man bisher Mobilität geplant hat, sondern dann macht man immer das, habe ich noch mal irgendwo eine Milliarde über, packe ich die noch mal oben drauf für das neue Thema, aber ich spare nicht beim alten wieder was weg damit. Also es kommt keine Prioritätenumschichtung zustande. Und ich glaube, das haben wir in Kiel aktuell schon ganz anders bewältigt.
Ja, das ist schon mal gut zu hören, auf jeden Fall. Was sind denn jetzt so die nächsten Maßnahmen, die jetzt konkret bald umgesetzt werden für eine klimafreundlichere Mobilität in Kiel?
Ja, also grundsätzlich schon darüber gesprochen, ist eben diese Untersuchung zu einer Stadtbahn oder einem Bus Rapid Transport. Die Untersuchung läuft und die wird jetzt sehr bald ihre Entscheidung finden, welches Verkehrsmittel dann tatsächlich priorisiert werden soll und in die Umsetzung gebracht werden soll. Und da hängt eine ganze Menge dran. Ich kenne zum Beispiel wenig Städte in Deutschland, die, wenn man das jetzt von unserem Zielnetz, das wir aufgebaut haben, dieses Profil in einem Modalsplit tatsächlich wieder abbildet. Dass man, also es gibt viele Städte in Deutschland, die haben entweder ein starkes ÖPNV-Profil oder ein starkes Radverkehrsprofil. Wenn man jetzt auf Münster schaut, ist ja oft für viele als Fahrradstadt gebrandmarkt, dann ist Münster eigentlich eine in vieler Sicht vergleichbare Stadt mit Kiel, weil es eben auch ein so schwaches ÖPNV-Profil hat wie Kiel und eben ein stärkeres Radverkehrsprofil und viele Studierende, die das Radverkehrsprofil nochmal ein deutliches Stück stärker herausbilden. So, dann gibt es Berlin zum Beispiel, die aktuell sehr viel für den Radverkehr versuchen einzuleiten, aber eben noch auf einer sehr schwachen Position im Radverkehr stehen. Die haben ein unheimlich starkes ÖPNV-Profil. Da fahren dann viele mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber wenige Rad. Und wir in Kiel wollen jetzt sozusagen die eierlegende Wollmilchsau. Wir wollen sowohl viele im ÖPNV haben, als auch viele auf dem Rad. Und damit das miteinander funktioniert, damit die Netze miteinander funktionieren, damit nicht entlang dieser Strecken, die man sich ausdenkt, die Radwege nur noch ein schmales Handtuch sind, sind unheimlich viele Entscheidungen in der Zukunft auch super wichtig dafür. Und also das ist eine Sache, die jetzt uns noch sehr lange, glaube ich, dann auch beschäftigen wird, wie man das miteinander gestaltet. Für den Radverkehr hat man eben genau das schon auch versucht, mit den Premium-Routen auch abzusichern, dort in die Überdeckung dieser zukünftigen Netze tatsächlich zu gehen und zu sagen, okay, in welchen Bereichen knarzt es denn besonders? Wo muss ein gut geführter Radweg eigentlich vielleicht sich auch von der Trasse lösen, die dann ein solches hochwertiges Verkehrsmittel hat? Und wo können die gut miteinander gleichzeitig existieren. Das heißt also, wir haben ein Netz von Premium-Radrouten entwickelt und auch beschlossen, die bis 2035 so ausgebaut werden sollen. Und Premium heißt in dem Fall dann auch eben tatsächlich auf den Komfort zu gucken, dort zu fahren, dass man sich sicher fühlen kann, dass es eine gute Oberfläche hat und möglichst breit ausgebaut ist, dass man sich da auch überholen kann. Das sind die zwei Riesenbausteine, die auf jeden Fall da drauf zu kommen. Dann haben wir ein Parkraumkonzept vorgelegt, das die Politik ja auch weitreichend diskutiert, in dem eben tatsächlich auch geguckt wird, wie kann man vor den einzelnen Haustüren die nötigen Akzente setzen. Wir haben viele Autos in der Stadt. Sie sind auch noch nicht weniger geworden in den letzten Jahren. Und wie kann man sich da positionieren, dass eben die Leute, die wirklich auch aufs Auto angewiesen sind, auch ihren Parkplatz finden, aber gleichzeitig wir diesen Umstieg, ja, mit möglichst viel Angebot, aber eben auch mit einem kleinen Push eben tatsächlich auch hinbekommen. Weil beispielsweise Carsharing ist eine Maßnahme, wenn ich unter 10.000 Kilometer fahre im Jahr, wird die wahrscheinlich günstiger sein für mich. Ich habe ein gut gepflegtes Auto, ich muss keine Reifen wechseln damit. Nichtsdestotrotz haben wir total viele Fahrzeuge in der Stadt und eine durchschnittliche Fahrleistung von 12.000 Kilometern. Davon werden rein aus statistischen Gründen 60% sicherlich in diese Kategorie fallen, dass sie weniger als 10.000 Kilometer im Jahr fahren. Warum fahren nicht schon viel mehr im Carsharing? Die große Frage.
Ja, das stimmt. Also Carsharing kann ich sehr empfehlen. Das nutze ich selber hier in Kiel. Weil also für mich als Student wäre ein Auto sowieso unbezahlbar. Und da gibt es ganz günstige Angebote. Das ist tatsächlich eigentlich super bequem. Ich habe jetzt hier das erste Mal ausprobiert in Kiel. Und das ist ja ziemlich einfach und günstig.
Und ein Projekt in der Vergangenheit von mir war eben tatsächlich auch, wie können wir es hinbekommen, dann auch das Strom an Carsharing-Fahrzeuge zu bekommen, dass das dann auch tatsächlich wird, dass Elektrofahrzeuge zur Verfügung stehen. Und heute haben wir tatsächlich die Situation, dass wir ein sehr ausgedehntes Netz an elektrischen Carsharing-Fahrzeugen auch anbieten können, sodass man da auch CO2-neutral unterwegs sein kann.
Wie kann ich denn jetzt selber zur Mobilitätswende beitragen in Kiel?
Ja, ganz wichtig ist Fürsprecher sein. Es war ja vorhin angedeutet, es sind so viele, unheimlich viele Einzelentscheidungen. Und Mobilität bringt eins mit sich. Betroffen sind wir immer alle. Also es gibt 240.000 Expertinnen über Mobilität in Kiel. Und jeder ist das auch ganz selbstverständlich für seinen eigenen Bereich. Und das ist auch richtig. Jeder hat Mobilität in einer gewissen Art und Weise für sich selber gelernt. Und was man selber gelernt hat, überträgt sich auch so ein bisschen auf das, was man sich vorstellen kann, wie Veränderung da ist. Wenn dann solche Maßnahmenvorschläge da sind, gibt es immer einige, die sagen, das ist völlig abgehoben, was da geplant ist und ähnliches. Aber das ist natürlich ein Phänomen, dass sich Leute besonders betroffen fühlen und dort dann auch angesprochen fühlen, die eben ja Verlustängste haben in der Form. Und wenn wir es zum Beispiel an der Kiel-Linie nicht hinkriegen, Leute dann auch fürsprechend dafür zu haben, dann wird es auch keine Kiel-Linie geben, die eben diese Qualität mit sich bringt oder ähnliches. Und insofern kann ich nur dafür werben, sich in politische Prozesse mit einzubringen, dort eben auch aktiv mit da zu sein und zu sagen, klar, ich finde das gut, wie das gemacht wird. Es wird vielleicht nicht einfach sein, aber lassen Sie uns doch mal beginnen, zu versuchen, Dinge neu zu denken, weil ich kann versichern, niemand möchte Mobilität abschaffen, sondern der Wunsch ist eigentlich davon, dass alle in Kiel gut von A nach B kommen und die Teilhabe da auch besonders gut funktioniert. Aber es ist halt ein Trugschluss zu glauben, dass ich mit dem Auto grundsätzlich immer vor der Tür parken kann. Das geht einfach bei der Anzahl der Autos nicht. Und insofern ist zum Beispiel das Auto selten das Verkehrsmittel, was einen Nächsten zum Eingang bringt. Ganz selbstverständlich.
Wo finden solche Beteiligungsprozesse statt?
Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt ja für große Maßnahmen, also auch Beteiligungswerkstätten, die durchgeführt werden. Jetzt zum Beispiel bei der Planung um das hochwertige öffentliche Verkehrsmittel. Da finden Planungswerkstätten statt, Beteiligungen und Umfragen, die gestartet werden. Also da lohnt es sich dann auch, die Social-Media-Kanäle der Stadt mit zu abonnieren. Und wenn solche Umfragen sind, sich entsprechend auch mit zu beteiligen. Ein ganz wesentlicher Pfeiler der Arbeit ist aber auch in den Ortsbeiräten. Weil alles, was in einem Bezirk eines Ortsbeirats verändert werden soll, wird diesen Ortsbeiräten zur Beteiligung vorgelegt. Und da ist es schon symptomatisch, dass dort eben ein harter Kern an Leuten sitzt, die eben viel sich dort einbringen, die aber nicht die Breite der Bevölkerung an Gänze immer abbilden können. Und insofern sind die auch froh und angewiesen darauf, dass da Besucherinnen in den Ortsbeirat mitkommen und eben tatsächlich auch sich zu Wort melden. Das heißt also tatsächlich mal drauf gucken, was ist Thema in den nächsten Ortsbeiratssitzungen, wird auch im Ratsinfosystem mit dabei gespielt. Und wenn dann Themen sind, die einen ansprechen, geht da mal hin. Ganz lebenspraktisch. Das andere ist natürlich, sich auch in den Initiativen einzubringen, also tatsächlich auch Raum zu gestalten in der Stadt, daran teilzunehmen und eigene Kreativität mit einfließen zu lassen. Es ist leider nicht immer so, dass die Stadt alles übernehmen kann in der Richtung. Wir haben ein sehr zentralisiertes Verkehrsrecht, nicht alles darf. Und manchmal ist es auch so, dass wenn das eine gestattet wird, das total viele Folgewirkungen hätte, dass man da ein bisschen Angst hat in Verwaltung davor, da zu großzügig zu sein. Aber rein prinzipiell sich in solche Initiativen einbringen, in Verbände mit einbringen, das mit zu unterstützen. Und natürlich, was kann ich tun? Auch natürlich das eigene Verkehrsverhalten definitiv auch mit angucken, mit Nachbarn, mit Freunden sich drüber zu unterhalten. Wie ist Mobilität? Was ist vorstellbar? Was braucht die Nachbarschaft vielleicht auch noch? Gerne auch solche Hinweise mitgeben. Nicht alles ist immer sofort und morgen zu organisieren, aber man versucht eben entsprechend sowas dann auch zu berücksichtigen.
Jetzt haben wir schon sehr, sehr lange gesprochen. Ich bin auch durch mit meinen Fragen. Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast, auf jeden Fall. Gibt es noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest, was du noch nicht gesagt hast?
Nein.
Okay, dann bedanke ich mich für die Information und für den Einblick in die Arbeit der Stadtverwaltung in der Mobilität und für den Ausblick in die Zukunft. Es war sehr, sehr spannend tatsächlich. Vielen, vielen Dank.
Ja, es ist sehr spannend, da einmal mitzuwirken in der Richtung. Also Podcast habe ich auch noch nicht gehabt.
Ja, Nils, erzähl mal, was nimmst du so aus diesem Gespräch dieses Mal mit?
Ich fand es zunächst sehr, sehr spannend, mal einen Einblick zu bekommen in die Verwaltung und wie die Stadt so funktioniert. Das war ja nochmal ein bisschen was anderes als mit Niklas Reinhardt, der auch schon von der Stadt war. Und also ich habe erstmal gelernt, dass es sehr, sehr komplex ist, wie eine Entscheidung zustande kommt in der Stadt. Also zum Beispiel halt eben die Ausbau eines Radweges, dass da einfach super viele Menschen involviert sind und verschiedene Prozesse, Beteiligungen und dann dieses Zusammenspiel zwischen Politik und Verwaltung, was ich auch immer noch nicht komplett durchblickt habe. Aber ja, das ist auf jeden Fall sehr komplex irgendwie, aber gleichzeitig bin ich ziemlich froh, dass es eben diesen Masterplan gibt, also den Masterplan 100% Klimaschutz und Masterplan Mobilität. Weil ich habe mal in der Vorbereitung vom Interview mal reingeschaut und da sind schon sehr, sehr konkrete Ziele formuliert. Das hat Eike auch gesagt und tatsächlich auch konkrete Maßnahmen. Also da steht schon ziemlich genau, okay, das ist eine Maßnahme, die mit sehr, sehr hoher Priorität durchzuführen ist zum Beispiel. Und ich finde, das ist ja eine sehr, sehr gute Anleitung quasi, die man dann eben den EntscheidungsträgerInnen an die Hand geben kann und an der man die eben auch messen kann, um diese Ziele dann auch zu erreichen.
Auf jeden Fall stimme ich dir voll zu, gerade vor dem Hintergrund, dass, wie wir in dem Interview gemerkt haben, das Thema Mobilitätswende an sich ja auch total komplex ist und verschiedenste Bereiche, also wirklich sehr tief auch irgendwie in die Frage reingeht, wie wollen wir als Gesellschaft in der Stadt leben, wofür wollen wir unseren Platz nutzen. Also es ist an sich schon so ein komplexes Thema und dieser Masterplan gibt ja wirklich irgendwie so einen, ja wirklich konkreten Maßnahmenplan, wie du es gerade gesagt hast. Und der hilft ja auch total, dieses Gefühl von, wo fangen wir an, wie wollen wir das Ganze angehen, das reduziert er, finde ich, total oder das löst er so ein bisschen auf.
Ja, genau, das auf jeden Fall. Das sind ja auch, also wirklich, die einzelnen Schritte haben da alle eine unterschiedliche Priorität. Das ist tatsächlich ganz cool, dass man sehen kann, okay, das ist jetzt das Wichtigste. Und dann mal zum Beispiel Ausbau des ÖPNV oder Reduzierung des Autoverkehrs im Innenstadtbereich haben eben eine sehr, sehr hohe Priorität, weil man die halt auch zeitnah irgendwie möglichst umsetzen muss. Und da gibt es ja eben konkrete Pläne auch schon. Das ist ja ziemlich, ziemlich schön zu hören auf jeden Fall.
Ja, ich finde auch, dass das als Bürgerin irgendwie so konkret zu wissen, was die Stadt vorhat, dass das auch hilft, Maßnahmen nachzuvollziehen und Schritte, die die Stadt geht. Wenn du eben sagst oder nachlesen kannst, das hat gerade Priorität für die Stadt aus den und den Gründen, dann hilft es mir total nachzuvollziehen, warum die Stadt etwas tut oder andere Dinge eben gerade nicht tut, weil sie eine geringere Priorität haben.
Ja.
Ich fand in diesem Gespräch die Vision total schön, weil sie mal wieder gezeigt hat, wie lebendig so ein Bild sein kann, was erzählt wird. Und ich konnte mich richtig reinversetzen, so in diesen Sommerabend, den er beschrieben hat. Und ja, irgendwie hat das wieder gezeigt, dass es total was Positives in einem auslöst, so eine positive Zukunftsvision zu hören und sich da reinzufühlen.
Ja, ich fand es auch relativ besonders, weil das ja eben ein Moment war, den Eike ja schon erlebt hat und in dem wir uns deswegen ja auch schon gut hineinversetzen können. Also wenn so ein Moment wiederkommt, kann man ja tatsächlich mal innehalten und überlegen, stimmt, so könnte es in der Zukunft eigentlich sein. Also es sind ja, das Ziel muss ja sein, diesen Mobilitätsmodus quasi, ja dieses Verkehrsaufkommen, was er dort beschrieben hat, dass das eben ein Dauerzustand wird. Und ich fand es jetzt aber auch spannend, dass er nochmal den Lockdown angesprochen hat. Also wenn ich mich jetzt an den letzten Winter erinnere, das war jetzt nicht der erste Lockdown, aber also da war ja deutlich weniger Verkehr auf den Straßen. Wenn man dann hier mal spazieren gegangen ist durch Kiel, also ich hatte schon tatsächlich ein, zwei Momente, wo ich dachte, boah, ist ja richtig schön ruhig, super entspannt. Und das ist ja, also dadurch ist es so gut greifbar, finde ich. Und das wäre mega cool, wenn das eben, also so muss es ja kommen in Zukunft, dass es eben entspannter wird, ruhiger wird, weniger motorisierter Individualverkehr durch die Straßen fährt.
Ja, irgendwie musste ich, als er davon erzählt hat, von diesem leisen, ruhigen, entspannten Miteinander, musste ich irgendwie sofort an den Parking Day auch denken, den Dan begleitet hat, weil das ja auch so ein Tagesevent ist, bei dem ja letztendlich eine Utopie gelebt wird und gezeigt wird, so können wir den Raum, der sonst für parkende Autos genutzt wird, alternativ nutzen als Gesellschaft. Und auch da ja, wird eben gezeigt, diese Utopien sind im Kleinen total erreichbar. Also sie sind gar nicht so weit weg irgendwie in vielen Momenten des Lebens.
Ja, genauso war es ja an der Kiellinie, als die Students for Future ja diesen Protest dort gestartet haben, als die Kiellinie blockiert wurde oder für Autos gesperrt wurde und ja, dort dann mit Kreide alles vollgemalt wurde, da waren wir auch da und das war halt super schön. Also in diesem, also dort spazieren zu gehen, ohne von Autos gestört zu werden, ist wirklich traumhaft und total ruhig einfach.
Ja, und das mal wirklich zu erleben, motiviert auch total, für diese Dinge einzustehen. Sei es jetzt eine autofreie Kiellinie, weniger Parkfläche in der Stadt oder eine autofreie Innenstadt.
Genau, also bei den zwei, drei Sachen, die du jetzt beschrieben hast und das, was Eike auch gesagt hat, glaube ich, ist es nochmal wichtig zu betonen, dass es, also für mich, so wie ich das verstanden habe, geht es eben in der Mobilität der Zukunft um eine Verschiebung von Prioritäten. Also man will ja nicht das Auto komplett verbieten, was ja häufig so irgendwie in, weiß nicht, konservativen Medien irgendwie dann so suggeriert wird, sondern das Auto hat ja einfach so eine krass hohe Priorität im Moment, wenn man sich mal überlegt, dass, weiß nicht, vor jedes Haus, was neu gebaut wird, irgendwie ein Parkplatz gebaut werden muss, weil natürlich die Leute ein Auto haben müssen und diese Möglichkeit haben müssen, vor dem Haus parken zu können und dass so viel Platz eingenommen wird. Und das muss sich halt einfach verschieben, dass eben andere Mobilitätsmodi, wie es ja heißt, können wir gleich nochmal kurz erklären vielleicht, dass die eben mehr Platz bekommen und mehr Priorität und dass sich das einfach ein bisschen verschiebt. Und Eike hat ja auch gesagt, niemand will Mobilität verbieten, wir wollen es nur ein bisschen verändern. Und diese Veränderung stelle ich mir echt super vor.
Ja, und das fand ich irgendwie so interessant, weil das für mich irgendwie voll der Aha-Moment in dem Interview war, dass es, dass das ganze Thema auch so emotional aufgeladen ist, weil Mobilität uns eben alle angeht. Und jede Person von uns hat unterschiedlichste Bedürfnisse an Mobilität. Und dass es vielmehr darum geht, diese Bedürfnisse zu nehmen und in einem anderen Rahmen zu erfüllen. Also dass es einfach darum geht, eine Alternative zu finden und erstmal festzustellen, okay, was brauchen die BürgerInnen und wie können wir das auf eine klimafreundlichere Art und Weise als eben mit dem Individualverkehr, mit dem PKW umsetzen. Und das ist irgendwie ein total wichtiger Gedanke, glaube ich. Und diese Erlebnisse, wie er das genannt hat, wie zum, wo ich jetzt zum Beispiel wieder an den Parking Day denken musste, die können ja zeigen, wie anders es sein kann und wie schön es sein kann, wenn andere Sachen priorisiert werden. Und ich glaube, oder ich bin zuversichtlich, dass genau diese Erlebnisse, diese Aha-Momente total zentral sind, wenn es darum geht, diesen Wandel zu akzeptieren auch irgendwo und das Gewohnte abzulegen und neue Gewohnheiten, was den Verkehr und die eigene Mobilität angeht, anzunehmen.
Ja, auf jeden Fall. Das sind ja wirklich nur so Gewohnheiten, die man eigentlich hat, ne? Und das kann sich ja sehr, sehr schnell verändern, wenn es dann eben auch andere Mobilitätsformen gibt irgendwie. Ich würde ganz kurz tatsächlich, glaube ich, nochmal das Wort Modus und Modal Split erklären. Da habe ich vergessen, Eike nochmal nachzufragen. Ich habe es nachher nochmal nachgeguckt. Das können vielleicht kennen es nicht alle. Es bedeutet halt eigentlich, dass einfach der Verkehr auf verschiedene Verkehrswege oder Transportarten quasi aufgeteilt wird. Und der Modal Split bedeutet eben, wie viel Prozent diese einzelnen Verkehrsmittel als Anteil am Gesamtverkehrsaufkommen haben. So kann man es, glaube ich, erklären. Also, ja, dass es eben diese verschiedenen Modi gibt. Genau, und dahingehend fand ich zum Beispiel auch super, dass es irgendwie eine Stadtbahn geben soll. Oder diesen Bus Rapid Transport. Stadtbahn scheint ja wahrscheinlicher zu sein. Aber das, finde ich, ist eine mega wichtige Maßnahme. Denn also die Busse, also Eike hat es ja selber beschrieben, es ist nicht ideal, wie das funktioniert. Und dass Kiel dort eben in diesem Modus halt noch stärker wird, das ist super wichtig.
Ja, und auch eben die Vielseitigkeit, weil, wie ich eben sagte, jede Person andere Bedürfnisse an Mobilität hat. Und da finde ich es einfach wichtig, das war ja auch in seiner Vision total zentral, dass diese verschiedenen Modi miteinander funktionieren. Also, dass niemand sich gegenseitig im Weg ist und dass zum Beispiel, das sind ja so Banalitäten wie, dass die Busse sich nicht verpassen oder dass Bus und Fähre sich nicht verpassen, also auch unterschiedliche Verkehrsmittel. Und dass das einfach alles zusammen funktioniert und dadurch irgendwie diese ganzen negativen Aspekte, die man mit ÖPNV verbinden mag, irgendwie wegfallen, weil sie bequem sind.
Ja, ich würde nochmal, also was mir noch sehr, sehr zentral hängen geblieben ist, ist, dass das so eine total gemeinschaftliche Aufgabe ist, irgendwie die Mobilität zu verändern. Ich fand es total krass, dass Eike gesagt hat, dass zwei Drittel unserer Emissionen eigentlich unser Leben sind, also die Art, wie wir wohnen und die Art und Weise, wie wir uns bewegen und arbeiten. Und das fand ich schon ziemlich krass, aber gleichzeitig, es ist mir da total wichtig zu sagen, dass das jetzt nicht, dass wir jetzt nicht diese 60% oder zwei Drittel halt komplett runterfahren können, sondern man hat ja Emissionen, die irgendwie strukturell bedingt sind. Also wenn man in einer Altbauwohnung wohnt, die nicht so gut isoliert ist, mit einer Gasheizung, dann hat man schon irgendwie 5 Tonnen CO2 pro Jahr oder sowas und damit die Hälfte seines eigenen Fußabdrucks, an der man halt nicht so viel ändern kann. Und genauso ist es ja in der Mobilität auch, dass natürlich wir halt unser Verhalten ändern können, dass wir politisch mitwirken können, dass gleichzeitig aber die Stadt eben auch die Rahmenbedingungen dafür schaffen muss, dass es eben bequem ist, sich nachhaltig in der Stadt zu bewegen und dass es so ein großes Zusammenspiel ist, so von allen. Und deswegen finde ich, ist diese gemeinschaftliche Aufgabe so wichtig.
Finde ich voll gut, dass du das nochmal betonst, weil das irgendwie, das hatten wir ja schon öfter bei dem einen oder anderen Thema, dass auch viel Eigenverantwortung und eigenes Handeln etwas beeinflussen kann. Aber wie du sagst, es kann nicht jede Individualperson alleine die Welt retten. Und das ist manchmal schwer zu akzeptieren irgendwie, aber es ist irgendwo auch gut, weil man damit realisiert, dass man nicht die komplette Verantwortung über diese Themen hat.
Genau, also es ist ein schmaler Grat irgendwie. Also man darf sich nicht die ganze Verantwortung auferlegen. Gleichzeitig sollte man sich auch nicht zurücklehnen und sagen, ja, die Stadt soll mal jetzt erstmal hier eine Bahn bauen und genau. Bis dahin fahre ich gemütlich mit meinem Auto zum Bäcker. Sondern, also natürlich kann man auch auf das eigene Mobilitätsverhalten schauen und dadurch was bewegen. Also, weiß nicht, ich könnte mir schon vorstellen, dass es etwas ausmacht, wenn die Nachfrage an Carsharing-Angeboten zum Beispiel zunimmt oder wenn eben die Radwege immer mehr genutzt werden, wenn man halt auf Demonstrationen dafür geht, für nachhaltige Mobilität und sich politisch engagiert.
Ja, den Aspekt finde ich nochmal total interessant, weil er das ja auch sehr konkret hervorgehoben hat, wie wir uns zum Beispiel durch Ortsbeiratssitzungen wirklich aktiv bei politischen Entscheidungen irgendwie einbringen können als FürsprecherInnen. Und das fand ich irgendwie ganz schön, weil das immer so, wir haben das oft angesprochen im Podcast, ey Leute, wir können uns in der Demokratie politisch engagieren und irgendwie unsere Meinung kundtun und damit etwas bewegen. Aber da hat er irgendwie so einen ganz konkreten Punkt genannt und das finde ich irgendwie, ja, schön. Also ich werde mich da auf jeden Fall nochmal mit auseinandersetzen, inwiefern man sich da einfach einbringen kann und ja, zum Beispiel Fürsprecherin für eine autofreie Kiellinie werden kann.
Ja, genau. Also ich glaube auch, genau, er hat ja sogar auch gesagt, zum Beispiel Fridays for Futures Forderungen wurden gehört.
Ja.
Und das hört man ja sehr, sehr oft auch von verschiedenen PolitikerInnen. Und ich glaube auch, dass politisches Engagement eigentlich noch wichtiger ist als jetzt das individuelle Verhalten. Also es ist super, wenn man viel Fahrrad fährt und ÖPNV nutzt und Carsharing und halt auf ein eigenes Auto verzichtet. Aber ich glaube, dass man durch politisches Engagement, je größer diese Bewegung wird, die eine nachhaltige Mobilität fordert, desto einfacher ist es ja für die PolitikerInnen, die halt eben an den strategischen, systematischen Stellschrauben was verändern können. Also umso einfacher ist es für die ja zu sagen, ey, die Leute wollen das. Guck mal auf die Straße, wie viele das fordern. Und ich glaube, so kann man sehr, sehr viel bewegen auf jeden Fall. Und auch, glaube ich, noch mehr als durch einfach eine individuelle Verhaltensänderung, die ja natürlich auch wichtig ist, aber
Eike sagte ja auch, dass auf kommunaler Ebene die Politik sehr nah an den Bedürfnissen und den Wünschen der BürgerInnen ist, aber dass zum Beispiel, wie jetzt auch der Bau der Südspange, dass das eine Bundestagsentscheidung ist und dass die ja auch viel weniger nah an diesen Bedürfnissen und ja auch an den Forderungen, die wir zum Beispiel auf einer Demo gegen die Südspange äußern, das bekommt die Politik auf kommunaler Ebene viel mehr mit als irgendeine Politikerin oder ein Politiker im Bundestag. Und das zeigt eben auch, wie wichtig es ist, auf großer Ebene da aktiv zu werden und ja, Meinung kundzutun.
Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir auch gemeinschaftlich dahin, dass wir richtig entspannen mit dem Fahrrad und in der Stadtbahn uns durch Kiel bewegen und dann einen schönen Spaziergang an der autofreien Kiellinie machen.
Ich würde sagen, das ist ein schöner Endsatz, um diese Folge zu beenden.
Das habe ich auch gesagt, weil wir schon lange gesprochen haben.
Ja, wir hoffen, dass euch das Thema genauso mitnimmt wie uns irgendwie und ihr auch ein bisschen was Neues lernen konntet über die Prozesse in der Verwaltung der Stadt Kiel. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in einem Monat wieder, wenn wir über das Thema Sexualität sprechen.
Genau, mit Libidu wirst du sprechen.
Genau.
Bin sehr gespannt.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon.
Ja. Bis dahin, euch eine schöne Woche, einen schönen Tag.
Und bis bald. Tschüss.